Hallihallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir eine weitere Folge zum Thema Trauma und Traumafolgen und Trauma auflösen. Und heute geht es wirklich um das Thema, was kann dir helfen, eine Traumafolge und ein Trauma aufzulösen in deinem Leben? Welche Methoden? Was ist darüber wichtig zu wissen? Und dafür ist die liebe Satya Marchand wieder hier. Und ich sage herzlich willkommen.
Dankeschön. Auch von mir an euch alle ein herzliches Willkommen.
Genau, und dann starten wir einfach gleich ins Thema. Was fällt dir dazu ein?
Mir fällt natürlich als erstes das ein, was ich mit meinen Klienten mache und mit dem ich extrem gute Erfahrungen habe. Und dazu würde ich gerade gerne nochmal sagen, da wir ja nun wissen, dass Trauma etwas Körperliches ist, ist auch klar, dass eine gute Traumatherapie immer einen körperorientierten Ansatz hat. Und was vielleicht die Menschen kennen, die sich schon ein bisschen mit Trauma beschäftigt haben, das sind so die berühmtesten Methoden. Und das ist einmal das Somatic Experiencing von Peter Levine, auch recht bekannt. Ist mittlerweile NARM, das ist von Lawrence Heller. Und für Schocktrauma gibt es dann noch so Wingwave oder EMDR, das kennen eigentlich auch viele Leute. Das sind alles gute Methoden. Die Schwierigkeit besteht nur darin, dass man dafür einen Therapeuten braucht. Und es gibt kassentechnisch anerkannte Traumatherapeuten ganz, ganz, ganz wenige. Und wenn man dann einen hat, kann man natürlich auch nicht sicher sein, ob der gut ist. Das soll jetzt gar keine Kollegenschelte sein. Das soll nur einfach darauf hinweisen, dass es genauso gut wie schlechte Klempner gibt, es natürlich auch schlechte Traumatherapeuten gibt. Und deshalb bevorzuge ich eine Methode, die gar keine Methode ist, sondern die ein Selbstheilungsreflex unseres Nervensystems ist. Und unter Selbstheilungskräften kann sich wahrscheinlich jeder was vorstellen. Also jeder, der schon mal eine Schnittwunde gehabt hat, die tut dann zwar weh im Moment, aber wenn man die Wunde in Ruhe lässt, dann wird man feststellen, oh wow, die geht ja von ganz alleine wieder zu. Und solange uns die Nägel wachsen und die Haare wachsen, können wir davon ausgehen, dass wir noch Selbstheilungskräfte haben. So. Dieses Selbstheilungsreflexhafte hat einen Namen, das heißt TRE und das bedeutet Trauma Intention Release Exercise und hat einen weiteren Namen, neurogenes Zittern. Und dieser Name des neurogenen Zitterns, der ist deshalb, weil das eben tatsächlich auch ein Zittern ist. Und das kann man sich so vorstellen, dass das eben dieser Selbstheilungsreflex ist, der immer freiwillig von jedem Körper dann einsetzt oder angeboten wird, wenn wir gerade eine gefährliche Situation überstanden haben. Und viele Menschen kennen das, wenn sie in anstrengenden Gesprächen sind, die sehr herausfordernd für sie sind, weil die auch angstbesetzt sind, dann ist es oftmals schon während des Gespräches so, dass man irgendwie zittert. Das muss gar nicht nach außen zu sehen sein. Das kann innerliches Zittern sein, so ein ganz feines, inwendiges Vibrieren. Und das dient dazu, den Stress, den wir gerade empfangen, gleich wieder rauszugeben aus dem Körper, dass der das System nicht belastet. Also der Körper bietet es immer freiwillig an, wenn wir gerade einen Autounfall heil überlebt haben oder aus einem fiesen Gespräch gut rausgekommen sind. Wenn wir uns das zunutze machen wollen, um Bindungs- und Entwicklungstrauma aufzulösen, diese Verschaltungen, also die wir angelegt haben in den ersten 15 Jahren, die rauszuschmeißen, dann bietet der Körper das nicht mehr freiwillig an, weil das einfach viel zu lange her ist. Das ist ja nicht mehr aktuell. Und deshalb muss man das provozieren, dieses neurogene Zittern, denn man kann es nicht einfach befehlen. Das ist ein autonomer Selbstheilungsreflex und autonom bedeutet, dass unser Wunsch und Wille keinen Einfluss drauf hat und genauso wenig, wie wir sagen können, ich brauche jetzt bitte mal Durchfall, ich habe was Gemeines gegessen, genauso wenig können wir sagen, ich möchte jetzt bitte einmal neurogenes Zittern haben, weil ich mein Nervensystem reinigen möchte. Wenn wir Durchfall haben, dann können wir wenn wir ihn haben wollen, dann können wir Bittersalz trinken oder Rizinusöl schlucken, dann klappt es auch mit dem Durchfall. Und wenn wir neurogen zittern wollen, dann müssen wir unseren Körper in eine Position bringen, die ein Überlastungszittern erzeugt. Also sprich, man muss sich sehr, sehr anstrengen, damit es vor Anstrengung zittert. Und dieses Überlastungszittern ist dann die Brücke, über die das neurogene Zittern kommen kann. Und jeder von euch, der sich dafür interessiert, der kann im Netz schauen, in seine Suchmaschine eingeben, TRE oder auch neurogenes Zittern. Da findet ihr viele, viele Anleitungen, wie ihr das tun könnt, wie ihr das zu Hause tun könnt. Und dass es sicher ist. Das wird euch alles in diesen Anleitungen erklärt. So, das ist also etwas, was das Nervensystem befreit auf lange Sicht von den Verschaltungen der Prägezeit. Was ganz wichtig ist, das findet ihr nicht in den Anleitungen oder nicht in allen Anleitungen, das braucht ein bisschen Zeit, das neurogene Zittern. Ihr dürft also nicht erwarten, dass ihr das 2 Tage lang macht und dann seid ihr wie neugeboren, sondern es ist ja so, das hatten wir in einer früheren Folge ja erklärt, dass so viele Verschaltungen vorgenommen werden, weil alles, was wir erlebt haben, eben da hinten abgelegt ist. Und wenn man jetzt anfängt zu zittern, dann fliegt sofort von dem ersten Zittern an, fliegt was raus und da fliegt wahrscheinlich sogar auch sehr viel raus. Aber angesichts dieser millionenfachen Verschaltungen braucht es eine gewisse Zeitdauer, bevor man merkt, dass das wirkt. Das ist so ein bisschen, das finde ich ein schönes Beispiel, deswegen benutze ich das auch immer wieder, bei der Wintersonnenwende am 21. Dezember. Da werden beweisbar und messbar die Tage wieder länger, weil die Sonne einen anderen Winkel hat. Dennoch ist es am 22. und 23. und 24. genauso grottendunkel wie am 21. Und wir merken, dass die Sonne einen anderen Winkel hat, irgendwann im Januar. Dann gucken wir nämlich morgens raus und ah ja, ist schon hell. Und wenn wir abends nach Hause kommen, oh ja, ist immer noch hell. So, dann merken wir was. Und das ist mit dem neurogenen Zittern auch so. Es wirkt vom ersten Tag an, aber bevor man so eine Art Wow-Effekt hat, dauert es durchschnittlich zwischen 8 Wochen und zwischen 10 Wochen. Und das muss man einfach wissen, weil man sonst enttäuscht ist und die Motivation verliert, wenn man eine Woche zittert und sich immer noch nicht wesentlich anders fühlt. Also bitte einfach dranbleiben. So. Und ich weiß von dir, dass du ja mit EFT arbeitest. Und bevor ich jetzt zu meinem dann noch weiter was sage, weil das hätte jetzt nichts mehr mit dem neurogenen Zittern zu tun, magst du vielleicht das EFT vorstellen?
Ja, gerne. Gerade was du auch gesagt hast, mit dranbleiben ist da halt auch wichtig. Ne? Also manche fragen sich dann vielleicht, okay, warum funktioniert das nicht? Und manchmal gibt es wirklich Punkte, warum es nicht funktioniert. Da habe ich ein Video dazu gedreht auf meinem YouTube-Kanal. Das werde ich auch mal verlinken. Und trotzdem ist es aber so, dass halt gerade bei Traumatisierungen, das ist halt ein Weg. Es gibt nicht diesen Quick-Fix, ne? So von wegen, jetzt sind wir da raus. Sondern es hat lange gebraucht, bis sich das alles entwickelt hat. Es braucht halt auch seine Zeit, bis es sich wieder auflösen kann. Gerade weil ja die neuronalen Verstrickungen, so, ne, weil das ja sich neu bilden muss bei dem Ganzen. Und dann ist es halt wirklich so, dass man Schritt für Schritt da ansetzt, was ist gerade da, also im Alltag, ist eine Möglichkeit, so ranzugehen und dann halt zu klopfen und zu schauen, okay, wo ist denn die Wurzel von dem Ganzen und arbeitet sich dann da zum Beispiel durch, ne? Ich würde trotzdem sagen, oder ja, einfach aus eigener Erfahrung noch raus, es ist wichtig, sich mit EFT auszukennen, gerade wenn man in diesem Bereich arbeiten möchte, eben weil man halt auch mit EFT dann ja, zu Retraumatisierung kommen kann, wenn man es nicht weiß, wie man es ansetzt. Also da sich bitte jemanden suchen, der sich wirklich damit auskennt. Und EFT ist halt ja sehr, sehr einfach anzuwenden, weil man nur klopft, ne, die ganze Zeit an den Punkten. Und es wirkt aber super, super, wenn man weiß, wie. Und es gibt, ja, genau, ich habe ja auch noch einen wunderschönen Workshop aufgenommen, einen kostenlosen auf dem YouTube-Kanal. Gibt es auch hier unten drunter.
Ja, super, okay. Ja, und wenn ich jetzt weitermache, dann ist das etwas, was sicherlich für unser beider Methoden gilt. Also wenn man TRE macht und diese Altlasten das Körpersystem verlassen dürfen, dann ist das natürlich wunderschön. Und wenn man dranbleibt und Erfolge hat, ist das auch wunderschön. Es wird aber umso wunderschöner, je mehr man sich in einem Umfeld bewegt, das günstig ist. Das ist einfach ganz wichtig und auch wieder so als Gegensatz zur spirituellen Szene. In der Spirit-Szene wird gesagt, mach dich unabhängig von deinen Mitmenschen, mach dich unabhängig von äußeren Situationen, lass dich davon nicht beeinträchtigen, du hast alles in dir. Das ist grundsätzlich richtig, aber nicht, wenn man traumatisiert ist. Denn wir wurden durch andere Menschen traumatisiert, ergo haben andere Menschen für uns eine belastendere Bedeutung als für jemanden, dem das nicht passiert ist. Und das bedeutet, wir können nicht erwarten, große Heilungsfortschritte zu machen, wenn wir mit einem Partner, einer Partnerin zusammen sind, die uns demütigt, die uns kränkt, die nicht für uns da ist, die uns verletzt. Wir können auch nicht erwarten, zur Ruhe zu kommen, wenn wir an einer vierspurigen Straße wohnen. Und wir können auch nicht erwarten, gut voranzukommen, wenn wir uns nur von Müll ernähren. Das heißt, diese Sache der Lebensführung und der Beziehungsgestaltung, das ist ein essentieller Teil auf dem Weg jeder Heilung. Und das kann gar nicht gut oder groß genug betont werden, wie unabdingbar wichtig das ist. Was ich als sehr hilfreich dazu empfinde, um so zu prüfen, wie lebe ich denn, wie sind denn meine Beziehungen und so weiter, es gibt den Begriff des Stresstoleranzfensters. Das hat sich ein US-amerikanischer Therapeut ausgedacht, Dan Siegel heißt er, da heißt das Windows of Tolerance, also nur Fenster der Toleranz. Und dieses Windows of Tolerance kann man sich wirklich wie ein Fenster vorstellen. Und wenn wir innerhalb dieses Fensters bleiben, dann geht es uns gut. Also nicht rasend gut, aber so gut, wie es uns halt gerade geht. Wenn wir jetzt mit etwas zusammenkommen, was uns massiv anstrengt oder massiv ärgert, oder wenn wir etwas tun, zu dem wir keine wirklichen Kapazitäten haben, uns aber zwingen, es trotzdem zu tun. Zum Beispiel, ich will meine Freundin nicht anrufen, weil wir uns im Streit getrennt hatten und eigentlich ist mir noch gar nicht danach, sie anzurufen, aber man macht das so und also rufe ich sie jetzt an. Dann läuft man Gefahr, aus diesem Stresstoleranzfenster rauszuknallen. Und zwar knallt man entweder nach oben raus, das merkt man daran, dass man in die Nähe einer Panikattacke kommt, oder man rutscht unten raus und das merkt man daran, dass man in so einer Untererregung, Erstarrung in Richtung Depression gleitet. Und als Resultat unseres Fensterfalls wird das Fenster kleiner. Und das ist sehr gemein, weil je kleiner das Stresstoleranzfenster wird, umso weniger geht. Das sind Tage, da ist dann alles zu viel. Da dreht man durch, wenn man sich vorstellt, man muss den Mülleimer runterbringen, weil das schafft man nicht. Man hat keine Kapazitäten für irgendwas. Es ist also super, super, super wichtig, dass wir immer versuchen, in diesem Stresstoleranzfenster zu bleiben und Sachen zu vermeiden, von denen wir die Idee haben, dass die uns da rauskegeln könnten. Und zur Belohnung, wenn wir es schaffen, drin zu bleiben, wird es tatsächlich größer. Also in der anderen Richtung funktioniert es auch. Und je größer ein Stresstoleranzfenster ist, umso mehr können wir machen, umso besser geht es uns. Das ist natürlich ein etwas theoretisches Modell, weil wir ja gar nicht alles unter Kontrolle haben. Das heißt, wenn ich den Briefkasten öffne und dann einen Brief von der Bank oder vom Finanzamt sehe, dann kann das auch sein, dass ich aus meinem Stresstoleranzfenster rausknall, weil ich Angst kriege, mich überfordert fühle und so weiter. Und das kann ich nicht kontrollieren. Das wird also zusätzlich passieren. Aber alles, was ich kontrollieren kann, ist halt umso wichtiger, dass ich nie auf Konfrontation gehe, dass ich nicht sage, ach komm, stell dich nicht so an, ich mache es jetzt trotzdem, also zu mir selber sage, stell dich nicht so an, sondern dass ich dem Rechnung trage, dass ich jetzt gerade diese Kapazität nicht habe. Das ist von Tagesverfassungen natürlich auch abhängig. Es gibt Tage, da fühle ich mich schwächer und es gibt Tage, da fühle ich mich stärker. Das heißt, man braucht nicht pauschal zu sagen, ich rufe die Freundin gar nicht an, aber ich kann es in Übereinstimmung bringen mit den Kapazitäten, die mir gerade zur Verfügung stehen, und dann entscheiden, was ich mache oder ob ich es nicht mache. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ja.
Also so die eigenen Grenzen halt auch kennen. Wobei das ja bei vielen ein Thema ist, ne? Die eigenen Grenzen kennen. Wie machst du das denn? Es ist jetzt konträr. Einerseits muss ich mich dran halten, aber wenn ich gar nicht ein Gefühl dafür habe, was der Traumafolge spezifisch ist, Wie gehst du da ran, wenn du jetzt mit jemandem arbeitest?
Also das gibt sicherlich eine Grauzone, wo man seine Grenzen nicht kennt. Das glaube ich schon. Und das Leben ist ja wild und frisch. Und es wird also immer neue Situationen geben, wo ich meine Grenzen auch noch nicht kenne. Das muss ich dann ausprobieren. Aber es gibt ganz viele Situationen, da kenne ich meine Grenzen sehr gut. Ich setze mich darüber hinweg. Und das ist der Teil, den ich beeinflussen kann. Wenn ich und das gibt ganz banale, scheinbar banale Kleinigkeiten. Wenn ich weiß, ich schaffe es jetzt eigentlich gar nicht, Staub zu saugen, weil mir erstens sowieso der Kreislauf schon wegbricht und weil ich mich auch irgendwie ganz zittrig und ganz schwach fühle und aber so gelernt habe, man macht seine Arbeit zu Ende und stell dich nicht so an und das muss doch auch sein, dann würde ich weiter Staub saugen und würde mutwillig über meine Grenzen gehen, die ich sehr genau spüre. Und das muss nicht immer sein. Manchmal muss es auch doch sein, weil wir müssen ja alle funktionieren, aber es muss nicht so oft sein, wie wir glauben, dass es sein muss. Na, und die meisten Leute, mit denen ich arbeite, da ist es tatsächlich so, dass die ihre Grenzen eigentlich ganz gut kennen, zumindest so eine Ahnung davon haben, weil das ja auch mit Körpergefühlen zu tun hat. Na, wenn ich etwas eigentlich gar nicht mehr kann, dann wird es irgendwie eng oder es fühlt sich kribbelig, also unangenehm kribbelig an. Und das eben nicht zu ignorieren, sondern dem Rechnung zu tragen, das ist sehr, sehr wichtig. Und was genauso wichtig ist, das passt jetzt in diesen Kontext gut rein, es gibt keine Kleinigkeiten. Es gibt in der Traumaheilung keine Kleinigkeiten. Alles, was uns emotional berührt, wird automatisch zu einer Großigkeit. Und deswegen braucht man sich selbst nicht noch mehr zu schwächen, indem man sagt, oh, ich stelle mich immer so an, das ist doch nur ein Telefonat, das kann doch so schlimm nicht sein. Doch, wenn ich dieses Telefonat als beängstigend empfinde, dann ist das so, wie wenn jemand anders, weiß ich nicht, vielleicht eine Operation mit einem Küchenmesser vornehmen muss. Also alles, was uns berührt emotional, ist keine Bagatelle. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Oh ja, weil das ja wieder mit dem Toleranzfenster auch zu tun hat. Ja. Aber eine andere Frage, und zwar, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte mir gerne einen Therapeuten suchen, der mich dabei unterstützt, Traumata-Sachen aufzulösen. Worauf sollte der achten?
Ja, das ist eine schöne Frage. Das finde ich wirklich eine sehr, sehr schöne Frage, weil ich nämlich auch stark empfehlen würde, diesen Menschen, den ich da irgendwo gefunden habe, einige Fragen zu stellen. Und als erstes würde ich ihn fragen, ob er die Polyvagaltheorie kennt. Hm. Weil die Reaktion darauf ist schon mal recht aussagekräftig. Dann würde ich ihn auch fragen, ob er das autonome Nervensystem kennt. Und ich würde vielleicht sogar auch fragen, was er macht, wenn ich in der Sitzung entweder eine Panikattacke bekomme oder wenn ich mich abschalte und dissoziiere, was er dann mit mir machen würde. Das sind so ein paar Fragen, wo man aus der Selbstverständlichkeit der Reaktion eigentlich ziemlich schnell mitkriegt, ob das für mich der Passende sein könnte oder nicht. Und ganz wichtig, das klingt jetzt wieder nach einer Kleinigkeit, die es aber nicht ist, ich würde gucken, ob ich den oder die sympathisch finde. Und das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, beim Autoverkäufer vielleicht nicht, kann mir ruhig unsympathisch sein, aber wenn ich wegen Bindungstraumatisierung in Therapie gehe und jetzt eine neue Bindungserfahrung machen soll mit einem Menschen, zu dem ich gar nicht eine Sympathie oder ein Vertrauen aufbringen kann, dann kann die Therapie auch nicht funktionieren, weil da ja gerade eine Sicherheit kreiert werden soll und ein Vertrauensverhältnis und eine angenehme Bindungserfahrung. Und dazu muss ich den ja zumindest irgendwann mal sympathisch finden. Vielleicht nicht gleich auf Knopfdruck, aber wenn ich den nach ein, zwei Sitzungen immer noch nicht sympathisch finde, würde ich wirklich dafür plädieren, wegzugehen und sich einen anderen zu suchen.
Das, und ich möchte noch ergänzen, was du gerade gesagt hast, man muss ja eine Bindung eingehen mit anderen Personen. Und dann geht es ja darum, dass die andere Person von außen etwas tut, damit es mir innen drinnen besser gehen soll. Wenn man aber diese Erfahrung gemacht hat, dass das Außen schlecht für einen ist und vielleicht auch ganz viele Ahnen oder Ahnen das vor einem hatten, dann ist das ja ein Riesenthema für einen. Ne? Dann ist es nicht dieses, hey, ich gehe mal locker hin und unterhalte mich mit dieser Person und dann lasse ich zu, dass die überhaupt bei mich rankommt, sondern dann ist das ja eigentlich schon ein vorrangiges Thema. So, ne? Und das ist auch super, super wichtig zu wissen, finde ich, weil sonst steht man dann da und denkt, boah, warum klappt das nicht mit dieser Therapie? Wie komme ich da denn nicht weiter? Ja, aber wie soll das weitergehen, wenn man A, beim falschen Therapeuten ist, der diese Grenzen gar nicht einhalten kann, weil er sich nicht auskennt, und B, aber eben dieses Riesenthema da ist, okay, ich lasse den nicht über meine Hürde drüber, so, ne?
Genau, kann nicht klappen, ne? Ist eigentlich nachvollziehbar, aber man muss es wissen und man muss es eben auch respektieren und sich nicht nur dann von Familienangehörigen oder so sagen lassen, ey, du musst den doch nicht sympathisch finden. Doch, ich muss den sympathisch finden, ja.
Ja, ich finde, das ist sogar mit das Wichtigste, weil gerade bei so persönlichen Themen, ne?
Ja, total, sehe ich genauso wie du.
Wichtig, wichtig, wichtig.
Ja.
Okay, gibt es zum Schluss noch was, wo du sagst, hey, das möchte ich unbedingt noch teilen?
Ja, es ist nie zu spät. Das klingt wirklich so blöde, aber wir wissen alle nicht, wie alt wir werden. Das heißt, wenn ich 89 wäre, vielleicht werde ich 109. Dann habe ich noch fette 20 Jahre vor mir. Und die möchte ich ja so gut wie irgend möglich verleben. Und selbst wenn nicht, selbst wenn ich übermorgen sterben möchte, dann soll es mir aber heute und morgen so gut wie irgend möglich gehen. Es ist nie zu spät. Und da mache ich jetzt vielleicht wirklich mal eine Anleihe in der Spiritualität. Zeit ist ein Konzept. Zeit ist ein Konzept, das wir uns für unsere materielle Welt erdenken mussten, weil alles, was in die Materie gefallen ist, einen Anfang und ein Ende hat. Trotzdem ist Zeit ein Konzept. Letztendlich gibt es keine Zeit. Letztendlich gibt es Entwicklung, Wachstum, Reifen und so weiter. Und deshalb, es ist nie zu spät. Nie.
Ja. Das und ich möchte nochmal betonen, diesen Quick Fix, dieses schnelle Lösung gibt es bei Trauma nicht. Ganz, ganz wichtig zu wissen, ne?
Ja, diese 3-Punkte-Methoden oder 5 Schritte oder so.
Ja. Das
hat Funktionieren zu tun, aber nichts mit Heilung zu tun.
Ja. Und ich möchte auch noch kurz ergänzen, also es kann natürlich auch sein, dass man sagt, doch, ich suche mir einen Coach, aber da gelten halt auch diese Punkte, die wir eben gerade für Therapeuten oder auch in der vorigen Folge schon für Therapeuten angesprochen haben. Ne? Nicht jeder Coach ist traumasensibel oder kennt sich damit aus, muss man auch wissen.
Das ist ein super Wort, was du gerade benutzt hast, Sabrina. Das kann man nämlich fragen. Arbeiten Sie traumasensibel?
Ja.
Das ist super. Und wenn jemand sagt ja, dann ist schon mal gut. Und wenn jemand, dann kann man vielleicht weiterfragen oder sich auch darauf einlassen. Und wenn jemand schräg guckt, ist das denn? Gut, dann weiß man, der wird es nicht werden. Und dann sucht man weiter.
Ja, das. Und ich würde trotzdem vorsichtig sein, weil es gibt ja diese Masken, die Menschen aufsetzen, auch Therapeuten. Die sind auch nicht alle authentisch so. Ne? Und dann halt wirklich nicht an der Tür vorne die Verantwortung abgeben für die andere Person, sondern wirklich schauen, hey, ist das meins, tut es mir gut, und zwar die ganze Zeit über.
Ja.
Sich
ja.
darüber klar zu sein, dass das das eigene Leben ist, der eigene Körper, und dass die andere Person da einfach nicht reinschauen kann, egal ob sie jetzt Therapeut oder Arzt oder, also sich Psychiater an der Tür stehen hat oder wer auch immer so, ne?
Ja.
Das ist halt auch super, super wichtig.
Ja, und was mir jetzt gerade noch durch den Kopf geht, während ich dir zuhöre, es ist fast immer eine gute Sache, sich jemanden mitzunehmen und natürlich, also eine Freundin mitzunehmen, dass man erstens ein Gefühl von Sicherheit dadurch generiert und sich zum Beispiel traut, bestimmte Fragen zu stellen und auch, um gemeinsam eine Antwort zu empfangen. Da muss man nicht das Gefühl haben, oh, ich muss das jetzt alles alleine verstehen und begreifen, sondern ah, meine Freundin hört zu. Dass die Freundin natürlich nicht mit in die Sitzung reingeht, das ist klar. Aber für diese Anbahnungsgespräche, da kann das wirklich super erleichternd sein, wenn man das nicht alleine macht.
Ja, genau. Mhm. Ja, das ist eine gute Lösung. Ne? Das ist auf jeden Fall eine gute Methode, das zu machen.
Mhm.
Ja. Ja, super. Ich glaube, jetzt haben wir ganz, ganz viel über die Traumathemen geteilt und besprochen, und liebe Zuschauerin, solltest du die anderen Folgen noch nicht mitbekommen haben, sie sind auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung und in den Infokarten verlinkt, sobald sie alle veröffentlicht sind, wobei das wahrscheinlich die letzte Folge sein wird. Und dann danke ich dir fürs Zuschauen und ich danke dir für die vielen, vielen wunderschönen Interviews. Und liebe Zuschauerin, wenn du die Satya noch mal sehen möchtest, auch ihre Kontaktdaten, also ihre Homepage ist immer unten verlinkt. Und außerdem haben wir schon besprochen, dass sie gerne mit in den Female Talks dabei sein möchte. Und da kannst du natürlich auch gerne dazukommen. Da wirst du auf meinem YouTube-Kanal noch mehr Informationen bekommen dazu. Genau. Und dann sage ich jetzt für heute tschüss.
Das sage ich auch und auch an dich vielen Dank.
Danke.